Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 18. Jakobus, Kapitel 1, 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Bevor Jakobus das Thema der Bewährung der Gläubigen in mancherlei Anfechtungen, Glaubensprüfungen verlässt, muss er noch einem schwerwiegenden Irrtum entgegentreten. Offenbar gab es unter den Gläubigen solche, die meinten, Gott sei letztlich dafür verantwortlich, wenn sie in der Versuchung zu Fall kämen. Schließlich ginge ja jede Versuchung von Gott aus, und somit sei Gott auch dafür verantwortlich. Gegen diesen Irrtum geht Jakobus mit aller Entschiedenheit vor. Er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Es ist typisch für uns Menschen, die Verantwortung für unser Fehlverhalten, für unser sündiges Verhalten, in welchen Situationen auch immer, anderen in die Schuhe zu schieben. Ich las oder hörte die Geschichte von einem Pastor, der seine Tätigkeit in einer Gemeinde aufgab, weil kaum jemand sich als schuldig ansah und von daher auch keine Vergebung nötig hatte. Die Verkündigung des Evangeliums geschah offensichtlich vergeblich. Und daraufhin entschloss er sich, einen Seelsorgedienst in einem Gefängnis zu tun, in der Überzeugung, dass die Leute dort das Angebot der Gnade, das Angebot der Vergebung zu schätzen wüssten. Doch er wurde bitter enttäuscht. Im Gefängnis saßen lauter Unschuldige. Die schlechte Erziehung, der schlechte Einfluss der Freunde, die schlechten Bedingungen am Arbeitsplatz, die anspruchsvolle Ehefrau, alle und alles waren verantwortlich für sein Verbrechen, nur er selbst nicht. Und letztlich, ausgesprochen oder unausgesprochen, ist Gott der Schuldige. Das ist das menschliche Herz, so lernen wir es auch aus dem, was die Bibel uns berichtet, über den Sündenfall, nachdem der Sündenfall geschehen war, schob einer dem anderen die Schuld in die Schuhe. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist verantwortlich dafür, dass ich gesündigt habe. Das war die Aussage Adams. Die Frau, die du mir gegeben hast, das heißt du, der du mir die Frau, die Eva gegeben hast, du bist letztlich oder du hast letztlich Schuld an meinem Versagen. Das steckt tief in unseren Herzen drin, dass wir nicht die Verantwortung selbst übernehmen für unser Versagen, sondern dass wir die Verantwortung bei anderen suchen. Jeder unter uns weiß um diese Neigung in unserem Herzen. Wir tun uns alle sehr schwer damit zu bekennen, ich habe gesündigt. Und ich bin auch verantwortlich dafür. Ich bin auch für die Folgen verantwortlich. Wie lange hat es gedauert, dass David diese Worte über seine Lippen brachte? Jawohl, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig vor Gott. Aber genau dahin will Gott uns haben, immer wieder aufs Neue, dass wir nicht an die anderen denken, sondern an uns selbst und uns fragen, wo wir vor Gott schuldig geworden sind. Also steckt offensichtlich tief in uns drin, was hier auch bei den Geschwistern, bei einigen Geschwistern, Jakobus redet ja hier mit solchen, die gläubig waren. Er schreibt an Gläubige, meine lieben Brüder, so sagt er, irrt euch nicht in dieser Angelegenheit, meine lieben Brüder. Das ist es, wogegen Jakobus hier zu Felde zieht, gegen diese unselige Meinung, gegen diesen unseligen Irrtum, als sei Gott letztlich verantwortlich für unser Versagen. Darum geht es hier. Wenn ich in Sünde falle, kann ich mich nicht mit dem Fehlverhalten anderer entschuldigen, auch nicht mit den Umständen, in denen ich mich befinde, und erst recht kann ich Gott nicht anklagen, indem ich sage, warum hat Gott das zugelassen? Oder gar, Gott hatte die Absicht, mich zu Fall zu bringen. Nun, Jakobus sagt, nein, das ist unmöglich. Und er liefert uns auch die Begründung für seine Behauptung. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Er liefert uns die Begründung. Gott ist unvermischt und unbehaftet mit dem Bösen, so sagt er hier. Das ist gemeint mit den Worten, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Das hat also diese Bedeutung, Gott ist unvermischt mit dem Bösen. Gott ist unbehaftet mit dem Bösen. Das heißt, in der Natur Gottes, in seinem Willen, in seinem Wesen und Wirken gibt es kein einziges Element des Bösen. Kein einziges. Er ist vollkommen frei davon. Lass mich an dieser Stelle einmal kurz auf die Frage zu sprechen kommen, wie ist das denn eigentlich dann mit dem Ursprung des Bösen? Das ist ja immer wieder eine Frage, die sich an dieser Stelle dem Einzelnen aufdrängt. Da haben sich schon viele Geister darüber den Kopf zerbrochen. Hohe Geister, möchte man sagen, intellektuell sehr begabte Leute, große Theologen, aber sie sind letztlich zu keinem Ergebnis gekommen. Oder aber sie haben sich in Spekulationen ergangen. Und dazu sagt die Bibel immer ein Nein. Wenn wir über das hinausgehen, was die Schrift uns sagt, dann öffnen wir der Spekulation Tür und Tor. Und das ist uns halt verwehrt und kann uns zusätzlich in große Irrtümer hineinbringen. Die Bibel sagt uns nichts über den Ursprung des Bösen. Tatsache ist, dass Gott nicht der Urgrund des Bösen ist. Woher also das Böse letztlich stammt, wissen wir nicht. Da stoßen wir an die Grenzen unseres menschlichen Denkvermögens. Wir sind nicht Gott und wir haben darum auch keinen Einblick in die letzten geheimnisvollen Zusammenhänge der Ewigkeit. Das ist uns verwehrt. Wir haben hier unsere Stellung als Menschen einzunehmen, als Geschöpfe. Und uns darunter zu beugen, dass Gott uns manche Einsicht in letzte Geheimnisse verwehrt. Ob wir einmal in der ewigen Herrlichkeit hier Einblick bekommen, ist eine ganz andere Frage. Darüber spricht die Bibel nicht. Möglicherweise wird uns da auch noch manches ein Geheimnis bleiben. Aber hier auf dieser Erde ganz gewiss. Ich lese dazu ein Wort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 29, ein sehr wichtiges Wort, das uns an dieser Stelle sehr hilfreich sein kann. 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, das ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Das heißt, was wir wissen sollen für diese Zeit und Welt, solange wir hier unterwegs sind zum Ziel ewiger Herrlichkeit, haben wir alles klar geoffenbart in der Heiligen Schrift, im geschriebenen Gotteswort. Dass es da auch letzte Geheimnisse gibt, ist klar. Zum Beispiel das Geheimnis, woher kommt eigentlich ursprünglich das Böse. Es gibt auch noch andere Geheimnisse. Da wissen wir keine Antwort und dürfen nicht hinausgehen über das, was Gottes Wort uns klar und deutlich sagt und wo uns unsere Grenzen aufgesteckt sind. Das bleibt Gottes Geheimnis, Für uns ist wichtig, das, was uns jetzt geoffenbart ist in der Heiligen Schrift. Damit wollen wir uns begnügen. Alles andere hat seinen Ursprung in dem Hochmut unseres Herzens. Wir wollen immer mehr wissen, als wir wissen sollen. Das ist nicht gut. Also, wollen wir uns damit begnügen, dass wir es nicht wissen? Wollen wir uns darunter demütigen und uns an das halten, was die Schrift klar und deutlich lehrt, nämlich, dass der Urgrund des Bösen nicht in Gott zu finden ist. Er ist niemals die Ursache für das Böse. Niemals. Gott ist unvermischt mit dem Bösen. Sagen wir es noch einmal. Noch einen anderen Aspekt wollen wir an dieser Stelle erwähnen. Gott kann natürlich auch das Offenbarwerden des Bösen im Leben seiner Kinder beabsichtigen, doch auch hier nur mit einem guten Ziel. Das müssen wir also klar von der Aussage unterscheiden, dass der Ursprung des Bösen nicht in Gott zu finden ist. Gott lässt das Böse manchmal ganz bewusst zu, oder er gebraucht das Böse, damit das Böse im Leben eines Menschen offenbar wird. Er verfolgt damit letztlich das Ziel, einen Menschen zur Buße und zum Glauben an Christus zu bringen. Er muss uns durch die Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit immer wieder aufs Neue geistlich arm machen. Wir haben es gehört aus der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen. Das sind solche, die durch den Geist Gottes arm gemacht sind in sich selbst, die Gott nichts zu bringen haben. Gar nichts. Das sind die geistlich Armen. Und das ist wichtig, dass Gott uns das immer wieder zeigt, und darum muss er uns manchmal von unserem hohen Ross herunterholen, indem er uns ganz bewusst in Situationen hineinführt, in denen wir tatsächlich zu Fall kommen. Damit uns das klar wird, welche Sünder wir sind von Natur aus. Und dass wir uns auf nichts anderes stützen können, als auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Damit wir unseren ganzen Reichtum allein in der Gnade Jesu haben und in seinem vollbrachten Heil. Dazu dient es dann. Also mit einer guten Absicht. Nicht mit einer bösen Absicht. Sagen wir es noch einmal. Gott ist unvermischt mit dem Bösen. Beispiele dafür. Einmal haben wir ein Beispiel dafür im zweiten Chronikerbuch, Kapitel 32, da geht es um Hiskia. Und da lesen wir in den Versen 27 folgendes. Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelstein, Spezerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät und baute Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Wein und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schafe. Und er baute sich Städte und hatte Vieh, die Menge an Schafen und Rindern, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Das hatte er also alles von Gott empfangen. Das ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle des Gihon verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids. Denn es gelangen Hiskia alle seine Werke. Gott schenkte ihm also viel Gnade. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, im Zusammenhang mit der Genesung Hiskias von einer bestimmten Krankheit, da verließ ihn Gott. Mit welchem Ziel? Um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Gott wusste natürlich, was im Herzen des Hiskia war, nämlich Stolz, Hochmut. Er war sehr stolz auf das, was er den Abgesandten aus Babel dort zeigen konnte in Jerusalem. Er war sehr stolz darauf. Und das musste offenbar werden. Das musste nicht Gott offenbar werden. Gott wusste das. Sondern es musste dem Hiskia offenbar werden. Und zu diesem Zweck zog Gott eine kurze Zeit seine Hand von Hiskia ab. Und da zeigte sich seine ganze Eitelkeit und sein ganzer Hochmut. In diesem Sinne kann Gott durchaus auch das Böse gebrauchen, damit das Böse im Herz oder die Versuchung gebrauchen, damit das Böse im Herzen eines Menschen offenbar wird. Damit wir uns nicht selbst betrügen im Blick auf uns selbst. Dazu noch ein Wort aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 8. Ein Wort, über das wir hin und wieder hier auch nachgedacht haben. Kapitel 8, Vers 2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte, das heißt also total arm machte, total, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das musste den Israeliten offenbar gemacht werden, was in ihren Herzen war. Und was da drin steckte, das wissen wir aus der Zeit der Wüstenwanderung. Nichts Gutes. Bitterkeit, Überheblichkeit, Hochmut, Vermessenheit, Verzagtheit, Zweifel, Unglaube. All diese Dinge wurden offenbar während der Wüstenwanderung und darum versuchte Gott sie, er prüfte sie. Mit diesem Ziel. Und noch ein Wort dazu aus dem Buch Hiob, das ergänzend das auch nochmal deutlich machen soll, warum Gott hin und wieder so handelt. Hiob Kapitel 9. Vers 23. Da heißt es, wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Das ist ein Wort, das ist stark, ja. Wir haben Hiob immer als einen Mann vor Augen, oder wir haben ihn vor Augen als einen Mann, der sehr gottesfürchtig war und immer danach trachtete, den Willen Gottes zu tun. Und hier macht er nun solch eine Aussage. Das ganze 9. Kapitel ist voll davon, dass Hiob absolut nicht einverstanden ist mit den Wegen Gottes. Er begehrt auf gegen die Wege Gottes. Er sieht sich als völlig ohnmächtig. Was soll ich denn machen? Ja, selbst wenn ich im Recht bin, bin ich doch im Unrecht. Wenn Gott mich schuldig spricht, auch wenn ich im Recht bin, dann bin ich im Unrecht. Ich kann nichts machen gegen ihn. Und dann geht er hier sogar so weit, dass er sagt, wenn da jemand verzweifelt am Boden liegt, wenn einer in großer Not ist, was macht Gott dann? Er spottet noch über ihn. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. So ist Gott, sagt Hiob. Und wir sehen, was wird hier unter dem Druck des Leidens, meistens geschehen ja solche Dinge unter dem Druck eines bestimmten Leidens, was hier unter dem Druck des Leidens offenbar wird bei Hiob, ist seine Selbstgerechtigkeit. Und auch Hiob musste dahin geführt werden, dass er Buße tat, dass er sich beugte vor Gott. Ich lege meine Hand auf den Mund, so sagte er, und tue Buße in Staub und Asche. Und dann erst wandte Gott sein Geschick, als Hiob seinen Platz einnahm vor Gott, und zwar unter Gott, sich demütigte vor Gott. Das ist das Entscheidende, da will Gott uns hinhaben. Und bevor das geschieht, macht er offenbar, was in unseren Herzen ist. Nämlich nichts Gutes. Rebellion gegen Gott, Aufbegehren gegen seine Führungen, Unglaube und dergleichen mehr. Wir sehen also, Gott ist zwar nicht der Urheber des Bösen, aber er kann Versuchungen, Prüfungen zulassen, um offenbar zu machen, was in unseren Herzen ist. Wir halten das fest, Gott gebraucht wohl das Böse, der Ursprung des Bösen aber liegt niemals im Wesen Gottes selbst. Und von daher ist es unmöglich, dass Gott auch nur eines seiner Kinder in Schwierigkeiten bringt, mit der Absicht, es zum Bösen zu verführen. Das ist gemeint mit dem, was Jakobus hier sagt. Wenn er schreibt, niemand sage, wenn er versucht werde, dass er von Gott versucht werde, dass Gott ihn jetzt verführen will zum Bösen, dass Gott eine böse Absicht damit verbindet, wenn er uns mancherlei Glaubensprüfungen, Anfechtungen auferlegt. Die Absichten Gottes hinsichtlich der Glaubensprüfungen sind immer gut, niemals schlecht, niemals böse, immer gut. Und darum kann Jakobus hier schreiben unter der Leitung des Heiligen Geistes in Vers 2, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Darüber haben wir intensiv nachgedacht. Das bedeutet nicht, so haben wir gesagt, dass man, wenn man in Not ist, ständig jubilieren müsste. Dass man nicht Tränen vergießen müsste. Dürfte. Sondern das bedeutet, dass wir unsere Gedanken darauf richten sollten, dass Gott es gut mit uns meint. Dass er immer eine gute Absicht mit seinen Führungen in unserem Leben verfolgt. Es kann ja gar nicht anders sein. Golgatha ist der Beweis dafür, dass Gott es immer gut meint. Und wenn sich die Dinge vor unseren Augen auch gegenteilig abspielen, Luther sprach immer wieder vom Widerspiel, also wenn es anders aussieht, wenn es so aussieht, als meine Gott es nicht gut mit uns, so dürfen wir von der Heiligen Schrift her wissen, es ist doch anders. Er liebt uns. Und der Beweis dafür liegt am Kreuz auf Golgatha, in der Hingabe seines Lebenssohnes. Der, der sein Liebstes für uns gegeben hat, der kann es nicht böse mit uns meinen. Und der kann nicht die Absicht verfolgen, uns zum Bösen zu verführen. Damit wir darin zu Fall kommen und schließlich unter sein Verdammungsurteil geraten. Das kann nicht sein, sagt Jakobus. Das kann nicht sein, wenn wir denken, dass Gott Liebe ist. Gott verfolgt vielmehr die Absicht damit, uns zu einer geistlichen Reife zu bringen, so haben wir gesehen. Er möchte gerne, dass wir es lernen, standhaft auszuharren in Zeiten der Anfechtung. Darum eben mancherlei Anfechtungen, bunte Anfechtungen, Anfechtungen verschiedenster Art. Wir sollen es lernen, ihm zu vertrauen in solchen Zeiten. Das ist sein Wille, das ist seine Absicht. Wir sollen uns als Arme seines Reichtums rühmen, des Reichtums, den wir in Christus haben, des geistlichen Reichtums und der ewigen Herrlichkeit. Wir sollen uns als Reiche, wenn wir äußerlich reich sind, nicht auf den ungewissen Reichtum verlassen, sondern ebenfalls einzig und allein den Reichtum in Christus vor Augen haben. Das sind die Absichten, die Gott verfolgt. Und das können wir anwenden auf alle möglichen Gebiete unseres Lebens, auf alle möglichen Gebiete und Erfahrungen, die wir machen in unserem Glaubensleben. Gott möchte, dass wir gewisse Lektionen lernen. Also noch einmal, Gott versucht niemanden zum Bösen. Er ist selbst unvermischt mit dem Bösen und er versucht auch niemanden zum Bösen. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht in diesem Sinne niemanden. Im Gegenteil. Von ihm kommt nur Gutes. Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Also das, was gerade negativ ausgedrückt wurde, wird jetzt hier in diesem Vers noch einmal positiv zum Ausdruck gebracht. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, kommt von Gott. Was bedeutet das nicht? Das bedeutet nicht, dass Jakobus hier einfach davon ausgeht, ja, alles Gute, was dir widerfährt, das ist von Gott. Alles Gute, was dir widerfährt, ist von Gott. Das käme zu kurz, sondern was er damit sagen will, ist, von Gott kommt nur Gutes, lauter Gutes, was es auch sein mag. Es ist immer gut, was von Gott kommt. Es kommt niemals etwas Böses von ihm. Und zu diesen guten und vollkommenen Gaben gehören eben auch die Glaubensprüfungen, die mancherlei Anfechtung. Seht mal, es kommt ja nicht nur darauf an, dass man solch ein Wort liest und dass man darüber nachdenkt, sondern es kommt ja darauf an, dass man es in konkreten Situationen seines Lebens anwendet. Und darin versagen wir oft. Wir stecken dann in einer solchen Situation der Anfechtung, der Glaubensprüfung und vergessen, solch ein Wort ganz konkret auf die Situation im Glauben anzuwenden. indem wir uns sagen, ja, auch diese Situation, in der ich mich im Augenblick befinde, ist eine gute Gabe von Gott her. Ist eine gute Gabe von Gott her. Von Gott kommt nichts Böses, lauter Gutes. Auch diese Anfechtung, in der ich mich im Augenblick befinde, ist eine gute Gabe Gottes. Das vergessen wir dann oft, das versäumen wir zu tun, nämlich das, was die Schrift sagt, auch konkret anzuwenden. Also auch die Glaubensprüfungen gehören dazu. Sie sind erstens gut, so sagt Jakobus hier, alle gute Gabe kommt von oben herab, von Gott also. Sie sind erstens gut. Warum sind sie gut? Sie enthalten einen göttlichen Zweck. Sie sollen uns zum ewigen Heil dienen. Das ist zunächst mal ganz wichtig. Und wir haben oft schon zitiert in der Vergangenheit dieses wunderbare Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ohne Ausnahme, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann haben wir immer wieder die Frage gestellt, ja, was ist denn nun das Beste für uns? Und dann schauen wir uns den Zusammenhang an, in dem dieses Wort zu finden ist. Und dann sehen wir, das Beste ist, dass wir ans Ziel der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit gelangen. Das meint der Heilige Geist an dieser Stelle. Das ist das göttlich Beste, dass wir ans Ziel kommen, dass diejenigen, die Gott auserwählt hat vor Grundlegung der Welt und dann zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, auf dem Weg der Nachfolge dann zum Ziel ewiger Herrlichkeit gebracht werden. Gott garantiert dafür, in Christus Jesus, in seiner Auserwählung, dass wir zum Ziel ewiger Herrlichkeit gebracht werden. Und damit dieses Ziel erreicht wird, das meint Paulus, dazu dienen alle Dinge in unserem Leben. Sämtliche Anfechtungen, von denen Jakobus hier spricht, sollen diesem Ziel dienen. Ein Teilziel davon ist, dass wir hier schon in dieser Zeit umgestaltet werden in das Ebenbild Christi, aber das ist nicht das letzte Ziel. Ja? Dass wir hier schon umgestaltet werden auf dem Weg der Heiligung in das Bild Christi hinein, unser Vertrauen immer wieder allein auf seine Gnade zu setzen lernen, das ist für diese Zeit wichtig, ganz wichtig, aber das, was Paulus letztlich hier meint, ist das Erreichen der ewigen Herrlichkeit. Also das ist das Gute. Und neulich zitierte ein Bruder unter uns mir gegenüber ein Wort aus dem Alten Testament, das wir alle kennen. Das Lied haben wir heute gesungen, Befiehl du deine Wege. Und das hat Paul Gerhard gedichtet in Anlehnung an das Wort aus den Psalmen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Und wie geht's weiter? Er wird's wohl machen. Und dieses Wort hat der Bruder zitiert und dann hat er richtig gesagt, dieses Wohlmachen darf man nicht missverstehen. Das darf man nicht rein menschlich verstehen. Dann bedeutet das für uns, Gott wird das alles so machen, dass du, so wie du dir das vorstellst und wie du dir das wünschst, dass das alles so wird. Wunderbar, herrlich und schön. Ja? Genauso könnte auch ein Mensch denken ohne Christus. Nein, was damit gemeint ist, er wird es wohl machen, er wird so machen, dass Gott dadurch verherrlicht wird und dass es dir zu deinem Besten dient, in dem Sinne, dass er dein ewiges Heil damit im Auge hat. Insofern wird er es wohl machen. Das kann durchaus sein, dass Gott es dann so macht, dass es nach deinen Vorstellungen gar nicht so wohl ist. Aber nach Gottes Vorstellungen ist es wohl. Und darum ist es wichtig, dass wir solche Worte immer wieder richtig einordnen. Dass du, wenn du dann solch einen Weg gehst, auch nachher damit zufrieden bist und sagen kannst, jawohl, ich war auch rein äußerlich, auch nach meiner inneren Zustimmung hat Gott alles wunderbar und herrlich hinausgeführt. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir müssen dieses Wohl, er wird es wohl machen, richtig einordnen und richtig verstehen von dem, was die Schrift dazu sagt. Also in diesem Sinne ist jede Gabe gut. Jede Gabe ist gut. Von Gott kommen lauter gute Gaben. Auch die Anfechtungen sind in diesem Sinne
gut
für uns. Und zweitens, sie sind vollkommen, das heißt, ohne jeden Tadel, ohne jeden Fehler, absolut fehlerlos, vollkommen in jeder Hinsicht. Dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Da geht es um die Erziehungswege Gottes mit uns. Ihr seht mal, wenn Heiligung nicht auch ein Erziehungsprozess wäre oder ein überhaupt grundsätzlich ein Prozess, brauchte Gott mit uns keine Erziehungswege zu gehen. Wenn wir sagen würden, Christus ist unsere Heiligung, Punkt, alles andere interessiert mich nicht, dann brauchte Gott mit uns keine Erziehungswege zu gehen, damit wir teilhaben an seiner Heiligkeit, wie Paulus hier sagt in Hebräer Kapitel 12. Solche Erziehungswege, die kennen wir aus eigener Erfahrung, haben immer etwas zu tun mit mancherlei Anfechtungen. Und da sagt nun der Heilige Geist in Hebräer Kapitel 12, Vers 9, wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben, also Gott. Unsere leiblichen Väter haben uns erzogen, haben uns manchmal streng anfassen müssen, weil es nicht anders ging. Sollten wir uns da nicht Gott selbst unterordnen, unserem geistlichen Vater? Denn, jetzt kommt's, denn jene, unsere leiblichen Väter, haben uns gezüchtigt für wenige Tage, nach ihrem Gutdünken, so wie sie es für richtig hielten. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Da haben wir wieder, ne, das Wort zum Besten. Was bedeutet das hier in diesem Zusammenhang? Damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Wir haben es doch schon, oder nicht? In Christus Jesus haben wir Anteil an seiner Heiligkeit. Aber hier geht es um Erziehungswege, um einen Prozess der Heiligung. Das ist also das Beste. Aber worauf es jetzt ankommt, ist, dass unsere leiblichen Väter mit uns umgegangen sind nach ihrem Gutdünken. Das heißt, sie haben sich viel Mühe gegeben, uns richtig zu erziehen. Aber sie haben auch Fehler gemacht, oder nicht? Wenn ich jetzt mal unsere Väter hier anspreche, haben wir nicht Fehler gemacht im Umgang mit unseren Kindern? Manchmal sind wir zu streng mit ihnen umgegangen, manchmal zu lasch. Nicht immer haben wir das Richtige getroffen. Entscheidend allerdings war immer die Beziehung, die wir hatten zu den Kindern. Das ist entscheidend. Da lässt sich manches andere, was wir verkehrt gemacht haben, ausbügeln. Wenn die Beziehung stimmt, zwischen den Eltern und den Kindern, das ist das Entscheidende. Dann lässt sich manches in die Reihe bringen. Wenn das nicht stimmt, ist es immer schwierig. Da kann man so oder so handeln, man macht es immer verkehrt. Aber beim besten Bemühen, auch da, wo die Beziehung stimmt, haben wir Fehler gemacht. Das will der Geist Gottes uns hier sagen durch diese Worte. Sie haben gehandelt nach ihrem Gutdünken. Aber Gott macht keine Fehler. So schreibt der Apostel Paulus, in unserer Erziehung, in der Erziehung seiner Kinder. Gott macht keine Fehler, keinen einzigen Fehler. Niemals geht er so mit uns um, dass wir sagen müssten, Herr, das hast du falsch gemacht. Ja? Kinder machen ja manchmal ihren Eltern Vorwürfe. Ist das richtig? Ist das richtig, wenn Kinder ihren Eltern Vorwürfe machen, ihnen Vorhaltungen machen? Das hast du verkehrt gemacht und das und hier hättest du mich anders behandeln müssen und dort. Ich meine, Kinder sollten da auch sehen. Erstens sind sie selbst nicht vollkommen gewesen in ihrem Gehorsam und zweitens, sie sollten ihre Eltern achten. Und wenn die Eltern dann mal nicht mehr da sind, dann wird einem das bewusst, ja. Dann kommt das große Jammern. Dann wird einem das bewusst, wie gering man die Eltern oft behandelt hat und wie wenig man sie geschätzt hat, ja. Gut, also darum geht es, bei Gott kommt das nicht vor, dass er Erziehungsfehler macht. Und ich las in einem Büchlein von Pastor Ernst Modersohn die Geschichte, wie er einem Bildhauer begegnete. Dieser Bildhauer hieß Schmidt. Also, und dieser Bildhauer war gerade dabei, aus einem großen Marmorblock eine Statue, eine Skulptur herauszumeißeln. Und erst schlug er grobe Stücke daraus und dann kam der eiserne Kamm dran. Dann ging es um die Feinheiten, ja. Das ist ja manchmal auch bei uns. Erst kommt das Grobe und dann Ja, da braucht Gott den eisernen Kamm, da geht es um die Feinheiten in unserem Leben, ne? Um die Details, könnte man auch sagen. So war das auch hier bei diesem Bildhauer. Und dann kam dem Pastor Modersohn die Frage, die er dann ja auch stellte: Hören Sie mal, Bruder Schmidt, kommt das denn bei Ihnen nicht vor, dass Sie mal zu viel daraus schlagen? Da sagt er, kommt nicht vor, sagt er, kommt nicht vor. Und dann noch einmal die Frage, kommt es nicht doch mal vor? Kommt nicht vor. Dreimal hat er ihm die Frage gestellt und dreimal bekam er die Antwort, kommt nicht vor. Und das können wir mit großer Bestimmtheit im Blick auf Gott sagen, unserem himmlischen Vater. Dass er Fehler macht in unserer Erziehung, kommt absolut nicht vor. Es kommt nicht vor. Von ihm kommen nicht nur gute Gaben, sondern vollkommene Gaben, fehlerfreie, untadelig. Genau das ist es, was Jakobus uns hier sagen will. Also von Gott kommt lauter Gutes und Vollkommenes. Die Glaubensprüfung, mit der du es im Augenblick zu tun hast, ist eine gute Gabe Gottes und ist eine vollkommene Gabe Gottes, für dich genau passend. Und das ist etwas, was mich immer wieder in Erstaunen versetzt, wenn ich über bestimmte Wegführungen in der Vergangenheit nachdenke in meinem Leben. Wie passte das? Das wusste doch nur der Herr, dass du an dieser Stelle, an dieser einen Stelle, deine großen Probleme hattest und genau passend dazu hat er dich auch behandelt. Da musstest du sterben, an dieser Stelle musstest du sterben. Das wusste kein Mensch, aber er wusste das. Und er hat die Dinge so geordnet und so geführt und so geleitet, auch das Verhalten anderer Menschen, dass ich an dieser Stelle nicht mehr ausweichen konnte. Entweder sterben oder aber meinem Ich leben. Eins von beiden. Gott macht keine Fehler, weder mit dir noch mit mir. Und was er dem einen zumutet, kann er mir vielleicht nicht zumuten. Ist er vielleicht nicht nötig. Und was er mir zumutet, das kann er dem anderen nicht zumuten. Das ist bei dem anderen vielleicht nicht nötig. Gott ist ein weiser Erzieher, ein weiser Pädagoge. Jakobus unterstreicht diese Wahrheit, dass lauter gute und vollkommene Gaben von Gott herkommen. Jakobus unterstreicht diese Wahrheit, indem er uns daran erinnert, dass Gott ja die Himmelskörper in ihrer Funktion als Lichtträger geschaffen hat. Von dem Vater des Lichtes, oder besser, von dem Vater der Lichter, gemeint sind die Himmelskörper, die wir ja manchmal bestaunen, wenn der Himmel klar ist. Kommt ja auch schon mal vor hier bei uns, dass der Himmel klar ist. Ja. Bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Das heißt, er ist der Vater, der Schöpfer, der Lichter, der Himmelskörper. Und das ist ja eine wunderbare Sache, dass wir eine Sonne haben, einen Mond für die Nacht und dergleichen, ja? Und Sterne, wunderschöne Sterne am Himmel, ist eine herrliche Sache. Es ist etwas Gutes, was Gott geschaffen hat. Gott hat nur Gutes geschaffen, ja? Dass manches nicht mehr so ist, wie es sein sollte, hängt nicht damit zusammen, dass Gott etwas Schlechtes geschaffen hätte. Es hängt mit dem Sündenfall zusammen, ja? Die Himmelskörper, jetzt kommt's, die Himmelskörper unterliegen allerdings wegen ihrer Beschattung immer wieder einem Wechsel von Licht und Finsternis. Also nehmen wir es zumindest mit unseren Augen wahr. Und ein sehr anschauliches Beispiel dafür liefert uns die Mondfinsternis. Gott aber in seiner Lichtherrlichkeit unterliegt keinem solchen Wechsel von Licht und Finsternis. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er ist und bleibt immer derselbe, ihr Lieben. Das ist schon allein ein Grund zum Jubilieren heute Morgen. Gott verändert sich nicht, auch nicht dir gegenüber. Sein Angesicht ist dir immer freundlich zugewandt, ganz egal, was du getan hast und wie das im Augenblick um dich bestellt ist. Sein Angesicht leuchtet stets freundlich über seinen Kindern, selbst da, wo es in den mancherlei Anfechtungen den Anschein hat, als würde sich sein Angesicht uns gegenüber verdunkelt haben. Das sind schwere Anfechtungen, ihr Lieben. Luther hat solche Anfechtungen durchgelitten. Alle Gotteskinder haben irgendwo solche oder irgendwann einmal solche schweren Stunden erlebt, wo sie dachten, Gott hat sein Angesicht vor mir verborgen. Er will mit mir nichts mehr wissen. Bei manchen ging das so weit, dass sie auf dem Sterbebett noch dachten, sie seien für ewig verdammt. Pastor Volkening ist das so ergangen, dass er solche Anfechtungen hatte. Seine Frau war ihm da eine große Hilfe, ihn da wieder rauszuführen. Und so kann es auch bei uns sein. Denken wir irgendwie habe ich den Eindruck, Gott ist gegen mich. Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben. Er hat mich verlassen. Bis dahin, dass manche denken, sie hätten die sogenannte Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Es gäbe keine Rettung mehr für sie. Das sind schwere, schwere Stunden sind das. Aber es sieht nur so aus. Es hat nur so den Anschein. Das sind auch Erziehungswege Gottes mit uns. Sein Angesicht leuchtet über uns, stets freundlich. Niemand also, wir kommen zum Schluss, niemand also, so sagt Jakobus hier durch den Heiligen Geist, verfalle dem Irrwahn, dem Irrtum, dass Gott mit all den Anfechtungen im Leben seiner Kinder eine böse Absicht befolge oder verfolge. Der Grund für ihr Versagen liegt wo? Der Grund für ihr Versagen liegt wo? In ihnen selbst. Da liegt ihr, der Grund. Diese Feststellung, dass der Grund für unser Versagen in uns selbst liegt, diese Feststellung soll uns dann am nächsten Sonntag beschäftigen in der Predigt. Für heute soll es so genug sein. Da wollen wir uns über diesen wunderbaren Trost freuen, dass unser himmlischer Vater auch mit den gegenwärtigen Nöten, die jeden Einzelnen von uns im Augenblick betreffen, nur liebevolle, gute Absichten verfolgt. Und ich denke, das allein ist ein Grund, ihn heute zu loben, ihn zu preisen und ihn durch den Glauben zu verherrlichen. Amen.